Work, Life, Rebels. Der kompakte Business-Podcast mit Tipps und Tricks zu Vereinbarkeit und New Work mit echten Role Models. Herzlich willkommen zum Podcast Work Life Rebels. Ich bin euer Host Elisabeth Topinke und heute habe ich die wunderbare Nicole Beste-Fopma zu Gast. Hallo Nicole.
Hallo Elisabeth, schön, dass ich dabei sein darf heute.
Sehr, sehr gerne, Nicole. Wie immer stelle ich dich erstmal vor, dann starten wir mit den Schnellfeuerfragen, um Gefühl zu kriegen, steigen ins Thema ein, Phrasenverdrescher und Empfehlungen folgen. Nicole, du bist Autorin und Journalistin, Moderatorin, Vortragsrednerin und Herausgeberin. Deine Themen drehen sich dabei alle hauptsächlich um Vereinbarkeit in allen ihren Facetten. Außerdem hast du vor etwas über einem Jahr den Vereinbarkeitsindex gegründet, ein Messinstrument für die Wirksamkeit familienbewusster Maßnahmen in Unternehmen. Zu deinen Büchern gehört unter anderem das Buch Wettbewerbsvorteil Familienbewusstsein und Beruf und Familie passt. Parallel zu all diesen Themen hast du die Gründung des Bundesverbands Vereinbarkeit initiiert und bist seit etwas über einem Jahr Vorsitzende des Verbands. Wir kennen uns von den Barcamps Vereinbarkeit, einmal in Berlin, aber auch in Bielefeld haben wir uns getroffen und sind über die Arbeit des Verbands in Verbindung und Austausch. Hallo Nicole.
Hallo Elisabeth. Ja, das hört sich nach einem ganzen Haufen an, ne?
Es ist ein ganzer Haufen. Das passt genau zu meiner ersten Frage, der ersten Schnellfeuerfrage. Hast du Lust, mal richtig auszuspucken, was du alles denn so vereinbarst in deinem Leben?
Ach, das ist jetzt ein ganzes Stück weniger geworden, muss ich sagen. Du bist ja älter. Aber was ich vereinbart habe, war tatsächlich die Erziehung beziehungsweise das die Care-Arbeit für vier Kinder, ein leibliches 3-Stiefkind-Adoptionen. Aber ja, also wir waren immer eine 6-köpfige Familie. Wir hatten noch einen Hund. Der Hund hat uns letztes Jahr im Oktober verlassen. Also der ist jetzt auch nicht mehr da. Die Kinder sind aus dem Haus. Ich bin mittlerweile Großmutter. Und jetzt vereinbare ich eigentlich nur noch meinen Job mit meiner Ehe.
Und irgendwie so ein paar Ehrenämtern und
verschiedene
Jobs.
Genau.
Fast gar nichts.
Den Bundesverband Vereinbarkeit, den aufzubauen, das ist schon ein bisschen Arbeit, genau.
Ja. Was gefällt dir denn am meisten an deinem Job?
Es ist so ein unglaublich sinnvoller Job. Es ist so einer, der meiner Meinung nach den Menschen unglaublich viel bringen kann, sehr viel Zufriedenheit, weil ich sorge dafür, dass sie ihr Privatleben mit ihrem Berufsleben vereinbaren können. Aber ich glaube auch, dass wir damit der Wirtschaft einen sehr, sehr großen Gefallen tun, dass wir eben auch dafür sorgen, dass Deutschland zukunftsfähig bleibt. Also nicht nur, weil die jetzigen Beschäftigten beschäftigungsfähig bleiben, sondern auch, weil ich mit meinem Job natürlich dafür sorge, dass die, die heute beschäftigt sind und unsere Beschäftigten der Zukunft großziehen, ein lebenswertes Leben haben, ja.
Ja. Sehr schön. Was war denn der schlechteste Tipp rund um Vereinbarkeit, den du je bekommen hast?
Oh, ich bin nicht sehr empfänglich für Tipps. Hm. Schon gar nicht, wenn es um Vereinbarkeit geht und schon gar nicht, wenn es um Kinder geht. Also, lass mich doch in Ruhe. Ich mache das so, wie mir mein Bauchgefühl das sagt. Mir kann ich dir jetzt eigentlich gar nicht sagen, was der schlechteste Tipp war. Vielleicht habe ich auch einfach nur immer gute Tipps bekommen, aber ganz ehrlich, ich meine, ich bin jetzt 56. Mein leibliches Kind wird dieses Jahr 30. Also ich habe vor 30 Jahren angefangen mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Mhm. Auch wenn ich der Meinung bin, dass sich noch nicht viel getan hat, es hat sich einiges getan. Mhm. Und also ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, also ich war voll erwerbstätig, alleinerziehend und wir saßen dann mit 3, 4 Müttern am Mittagstisch, haben uns umgeguckt und haben gesagt, ey, wir sind alles Mütter. Und fanden das total erstaunlich, dass wir eben hier jetzt zusammen saßen als alles Mütter, die Vollzeit erwerbstätig waren.
Ja.
Und das ist heute was ganz anderes. Das ist sehr viel selbstverständlicher, als das vor 30 Jahren der Fall war.
Das stimmt. Das muss ein ganz besonderer und ungewöhnlicher Moment gewesen sein. Ja, kann
Ja,
ich mir
also er ist mir
vorstellen.
so in Erinnerung geblieben, dass er muss, ja. Was
Ja.
sonst noch, wenn er mit mir am Tisch saß?
Ja. Und vielleicht die abschließende Schnellfeuerfrage. Was ist denn aktuell deine größte Herausforderung beim Thema Vereinbarkeit?
Meine private Herausforderung, ich habe, also privat habe ich keine Herausforderungen. Das ist tatsächlich, also die einzige Herausforderung, die ich da habe, ist immer auf der einen Seite den Vereinbarkeitsindex voranbringen, auf der anderen Seite den Bundesverband voranbringen, weil du hast es eben schon gesagt, beides sind vor ungefähr 1,5 Jahren gegründet worden. Das heißt also, beide sind noch in den Kinderschuhen, um bei Vereinbarkeit zu bleiben. Und da ist natürlich, muss man immer sehr flexibel reagieren. Also das ist eine große Herausforderung. Und dann ist natürlich die wirtschaftliche Lage im Augenblick nicht so, dass man sagt, Leute, wie cool ist das jetzt alles, mit diesem Thema voranzukommen? Und ja, die allergrößte Herausforderung ist einfach dieses Selbstverständnis oder das Verständnis in die Köpfe der EntscheiderInnen zu bekommen, wie unglaublich wichtig Familienbewusstsein ist. Also ich habe, wir sprechen alle von Transformation und jedes Unternehmen wird gerade transformiert und ich denke so, ja Leute, aber habt da auch mal dran gedacht, dass diese Transformation dann irgendwann mal von irgendjemandem ja auch mitgelebt werden muss. Dann habt ihr nachher alles ganz toll transformierte Unternehmen, aber ihr habt eure ganzen Mitarbeitenden verloren. Also das finde ich gerade sehr herausfordernd.
Also immer wieder die gleichen Diskussionen zu führen, das Gefühl zu haben, es kommt manchmal einfach noch zu wenig an.
Ja, das mache ich seit 20 Jahren, das mache ich auch noch mal 20 Jahre, das ist schon okay.
Ja, sehr schön, Nicole. Ich habe das Gefühl, wir sind schon warm und schon voll im Thema, oder?
Ja, also da kriegst du mich ganz schnell rein. Ich sage immer, du kannst mich nachts wecken und dann die nächsten 2 Wochen hast du mich dann an der Backe.
Ja, deswegen habe ich auch gesagt, alle Facetten der Vereinbarkeit, das finde ich bei dir wirklich so spannend. Du hast ja eben nicht nur die Perspektive aus der eigenen Mutterrolle, sondern du hast auch jetzt mittlerweile die Großelternrolle, du hast die Rolle angestellt, du hast die Rolle selbstständig, du hast alles schon mal mitgemacht und Autorin gleichzeitig mit Herausgeberin, also du verbindest ja auch viele verschiedene Jobs, was ja auch an sich immer ein Vereinbarkeitsthema ist. Also ich finde schon, dass du irgendwie so alle Facetten bedienst und deswegen musste ich das in der Einleitung erzählen.
Ja, tatsächlich. Also ich denke das auch sehr oft. Ich meine, ich war alleinerziehend, ich bin mittlerweile verheiratet, ich hatte ein Kind, danach dann eben die 4 Kinder, weil also die leibliche Mutter der anderen drei ist verstorben. Also die waren zu 100% immer bei uns. Ich habe die Facette mit dem Ehrenamt, ich habe die Facette mit der schweren Krankheit. Also ja, ich glaube, ich kann sehr viel. Die Facette Pflege hatte ich Gott sei Dank nur sehr, sehr, Gott sei Dank oder wie auch immer, hatte ich sehr, sehr kurz, weil mein Vater ist schwer krank gewesen und dann aber auch relativ schnell verstorben. Ja, ich kenne sie. Ich kenne sie, die Facetten.
Jetzt haben wir so ein Gefühl dafür, was dich mit dem Thema Vereinbarkeit verbindet. Magst du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen, was dich dann am Ende dazu gebracht hat, diese Verbindung und dieses Wissen und diese Expertise, die du ja auch in deinen Büchern immer wieder widerspiegelst, in die Gründung eines Bundesverbands oder erstmal in die Initiierung eines Bundesverbands Vereinbarkeit zu stecken? Wie kam es dazu?
Wut.
Das ist ein guter Antreiber, ne? Kenne ich.
Ich fand den Titel von einem Buch, das der Enkel von Mahatma Gandhi, der schrieb, Wut ist ein Geschenk. Und das hat mich sehr, sehr inspiriert, muss ich sagen. Ja, tatsächlich war es so, wir sind 2019 bis Ende 2022 haben wir in Asien gelebt, erst China, dann Singapur. Und ich dachte in der Zeit so, okay, das Thema Vereinbarkeit, ich habe es jetzt gehabt und tut sich ja eh nichts. Und dann kam ja Corona. Das war genau während der Zeit, dass wir dort drüben waren. Und während Corona habe ich gemerkt, dass das Thema Vereinbarkeit endlich dahin gekommen ist, wo es hingehört, nämlich in die Mitte der Gesellschaft. Wir haben auch gesehen, dass Unternehmen gesehen haben, huch, unsere Mitarbeitenden können ja im Homeoffice arbeiten. Und die machen nicht nur die Wäsche und die räumen auch nicht nur die Spülmaschine aus. Ich meine, gut, es wurde dann von sehr vielen gefordert, dass sie parallel dann noch Kinder unterrichten. Das war natürlich genauso ein Blödsinn. Aber sehr, sehr viele Unternehmen haben festgestellt, das funktioniert. Und die tun was. Und die sind produktiv. Okay, sie hatten jetzt auch nicht sehr viele Möglichkeiten, um rauszugehen, weil mit Ausgangssperren und was weiß ich was alles. Aber immerhin, also es kam schon mal ein Bewusstsein dafür da auf, dass das Homeoffice durchaus eine Möglichkeit ist. Und das war schon mal positiv. Dann kam ich aber ja Ende 22 zurück und im August 22 lief die Frist ab, dass Deutschland die Familienstartzeit einführt. Und ich dachte so, verdammt nochmal, wir gehören zu einem der Gründungsländer der Europäischen Union. Wir haben uns verschrieben für ein gemeinsames Europa. Und wir halten uns nicht an unsere eigenen Gesetze. Sag mal, wo sind wir hier eigentlich? Jetzt stehe ich mittlerweile dem Thema so ein bisschen differenzierter gegenüber. Nichtsdestotrotz habe ich mich einfach wahnsinnig geärgert und habe gesagt, verdammt nochmal, wir müssen jetzt einfach was machen. Wir müssen politisch werden. Wir müssen gucken, dass wir unsere Stimmen zusammenführen. Und weil Einzelpersonen, das bringt nichts. Das geht nur, wenn wir als starke Gemeinschaft dastehen und alle miteinander für das Gleiche uns einsetzen. Und ich will nicht sagen kämpfen, sondern wirklich einsetzen, weil Kampf ist mir zu negativ, ist zu aggressiv.
Ja, und ist ja häufig auch tatsächlich fruchtlos. Der Gegner, der Gegenüber muss es ja irgendwie annehmen können. Deswegen wird das mit einem Kampf nicht funktionieren.
Genau.
Ja, schöne Motivation. Und die hast du dann auch richtig energetisch in den Bundesverband gesteckt. Ja. Magst du mal sagen, was ist denn jetzt der Bundesverband Vereinbarkeit?
Also, wie gesagt, wir haben uns vor 1,5 Jahren gegründet. Und das heißt also natürlich, wir stecken noch in den Kinderschuhen. Aber was wir definitiv sind, wir sind ein Lobbyverband für Familienbewusstsein. Und wir sind BrückenbauerInnen zwischen der Wirtschaft, der Politik, der Gesellschaft und der Wissenschaft. Also wir bringen wirklich alle zusammen. Was wir nicht sind, ist ein Verband, der genau weiß, was das Ziel ist. Also wir wissen natürlich, was das Ziel ist. Das Ziel ist eine Arbeitswelt, in der alle Menschen ihre Potenziale leben können und in der alle auch ihr Leben, ihr Privatleben mit dem Beruf so vereinbaren können, dass sie dabei nicht dann im Burnout landen.
Genau.
Und dass eben auch die Unternehmen natürlich wirtschaftlich arbeiten können. Wir sind aber nicht jemand, der sagt, das und das und das und das muss passieren und dann die Ziele vorgibt, sondern wir sind wirklich, wir sehen uns als einen Verband, der sagt, wir bringen euch alle an einen Tisch. Und gemeinsam erarbeiten wir Lösungen. Wir kennen alle die Probleme. Die Lösungen meint jeder für sich zu kennen. Aber wir müssen eine gemeinsame Lösung finden, damit wir Überschneidungen haben. Und damit wir dann nachher auch gemeinsam an diesen Lösungen arbeiten. Und nicht nur immer die eine Gruppe oder die andere Gruppe, weil dann wird es wieder zum Kampf.
Ja.
Dann sagt die, ja, aber ihr habt uns nicht gehört. Oder ihr habt uns nicht gehört. Nee. Wir hören sie alle und gucken dann, dass wir eine gemeinsame Lösung finden. Und da sind wir ja auch schon auf einem richtig guten Weg. Da haben wir ein Pilotprojekt, das wir jetzt in Bielefeld gestartet haben. Wir haben uns natürlich das dickste Brett rausgesucht, weil einfach kann jeder. Also haben wir gesagt, wir fangen mit der Kinderbetreuung an, weil das ist das, was viele, viele Leute betrifft. Und da haben wir tatsächlich in Bielefeld, haben wir es geschafft, die Stadt, Sozialdezernat, Jugendamt, Kita-Träger, Kinderbetreuungspersonen, Unternehmen, name it, Wissenschaft. Wir haben sie alle an einen Tisch gebracht, Politik. Und da war es wirklich so, dass die TeilnehmerInnen gesagt haben, so, ach, eigentlich hatte ich so gar keine Lust mehr auf jetzt noch ein Projekt zum Thema Kita, weil es tut sich ja einfach nichts. Aber bei euch habe ich richtig Lust mitzumachen, weil bei euch habe ich jetzt mal den Eindruck, dass es tatsächlich was bewegen wird, weil endlich mal alle an einem Tisch sitzen und endlich mal alle gehört werden. Mhm. Und auch das, und dann darfst du mir die nächste Frage stellen, und auch das, was mir sehr, sehr imponiert hat, war, ich habe ein Gespräch belauscht von einer Unternehmensvertreterin mit einer Kita-Leitung und da sagte die eine zur anderen, ach, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass das bei euch so ist. Mhm. Ach, das ist jetzt ja mal interessant, mal eure Perspektive zu hören. Und da dachte ich, ja, genau, genau darum geht es.
Ja.
Wir müssen wieder miteinander sprechen. Mhm. Keiner hat hier die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Sehr schön. Ja, und ich muss sagen, ne, ich habe viele Gäste aus OWL, komme ja selbst aus OWL. Ich finde es natürlich auch toll, dass das hier in der Gegend passiert. Ne? Also deswegen für alle, die noch mehr darüber wissen wollen, bei der People Company Werkstatt im April kann man sich das Thema nochmal genauer anhören. Amrita, die Projektleiterin, die auch in Folge 1 zu Gast war, stellt das Projekt da nochmal vor. Also wenn ihr Interesse habt, einmal die Folge mit Amrita hören und im April zur People Company Werkstatt kommen. Das ist immer ein ganz, ganz, ganz tolles Format, kann ich nur aus eigener Erfahrung bestätigen.
Klasse.
Ja, und Nicole, jetzt hast du uns ja richtig Lust darauf gemacht, uns überzeugt davon, dass es gemeinsam geht, dass wir alle zusammenarbeiten müssen, unsere Stimmen kombinieren auf eine konstruktive Art. Was kann denn jetzt jemand, der den Podcast hört, tun, um dem Bundesverband zu helfen oder das Thema voranzubringen?
Mitglied werden. Nummer 1. Aber ich sage es wieder, wir sind im Aufbau. Was wir natürlich auch brauchen, sind Leute, die aktiv mitarbeiten.
Ja.
Also einfach auf die Seite bundesverband-vereinbarkeit.de. Dort kann man sich anmelden, dort kann man Mitglied werden, dort kann man aber auch uns schreiben. Einfach mal sagen, was er oder sie kann, wo er oder sie sich gerne einbringen möchte. Wir haben verschiedene Fachgruppen. Auch da suchen wir natürlich immer ExpertInnen, die sich einbringen wollen. Wir haben Fachgruppe Kinderbetreuung, logisch, sonst haben wir dieses Projekt Kinderbetreuung nicht. Wir haben Unternehmenskultur. Da sind wir gerade sehr intensiv mit beschäftigt, also Interviews mit UnternehmensvertreterInnen zu führen, um mal so ein bisschen rauszuhören, was wir bieten könnten, was da gesucht wird. Wir haben eine Projektgruppe, die heißt Elterngeld, Elternzeit. Da ist ja durchaus einiges zu tun hier in Deutschland. Mhm. Wir haben die Projektgruppe Pflege. Sind diverse noch im Aufbau, also auch so eine Fachgruppe, zum Beispiel Gesundheit. Und weshalb ich jetzt Fach- und Projektgruppen durcheinander bringe, also Fachgruppen sind diejenigen Gruppen, in denen Fachexpertinnen sitzen. Das heißt also, wenn wir mit der Politik in Kontakt kommen, dann sind diejenigen, die angefragt werden, mal ihre Expertise dazu zu geben, weil ich weiß viel, aber definitiv nicht alles. Und ich brauche da manchmal oder in den meisten Fällen natürlich Leute, die so richtig tief drin sitzen.
Ja.
Und die sind dann auch diejenigen, die, wenn es sein muss, mit der Politik ins Gespräch gehen oder beziehungsweise die dann mitkommen müssen, dürfen, was auch immer.
Das ist, glaube ich, auch eher ein Privileg, ja.
Und aus diesen Fachgruppen heraus ergeben sich Projekte.
Mhm.
Und genau, und diese Projekte, also die Fachgruppen, das ist etwas, was auf Dauer bestehen bleibt. Und die Projektgruppen, also hoffe ich, dass das immer Projekte sind, die dann auch zu einem Abschluss kommen.
Mhm. Sehr schön. Wie das Kita-Projekt, ne? Das ist ein Projekt, um das ein bisschen einzuordnen. Und ihr habt dann ganz, ganz, ganz viele Experten, auf die zugegriffen werden kann. Die Website bundesverband-vereinbarkeit.de und auch das LinkedIn-Profil packe ich natürlich in die Shownotes, damit sich alle Hörer das mal angucken können und überlegen können. Interessiert mich das, will ich Mitglied werden? Bin ich vielleicht die Unternehmensvertreterin, die da gerade gesucht wird, um ein Interview zu führen? Oder will ich auch als Unternehmen da selbst Mitglied werden?
Ja, ja.
Dann haben wir doch jetzt ein ganz gutes Gefühl dafür, was der Bundesverband ist, oder Nicole? Willst du noch was ergänzen oder habe ich die wichtigsten Themen abgefragt?
Ja, wir haben natürlich auch ganz tolle Events. Also es gibt
nicht nur
online und über ganz Deutschland verteilt, sondern wir haben tatsächlich auch mehrere Events mittlerweile. Also wir haben jetzt gerade am 20. März werden wir unser Herzstück-Event wieder haben, also unser Barcamp. Herzstück deshalb, weil damals ist aus dem ersten Barcamp in 23 der Bundesverband entstanden und da trifft sich wirklich alles. Alle, die sich mit dem Thema Vereinbarkeit wie auch immer beschäftigen, sind dort vertreten und das ist, bisher ist noch immer eins besser gewesen als das andere. Also holy moly, das wird was. Also 20. März Berlin, dann haben wir am 24. Juni einen Vereinbarkeits-Summit. Das ist ein Summit, der wendet sich ausschließlich an HR-Verantwortliche oder GeschäftsführerInnen, also wirklich nur an VertreterInnen aus Corporate. 24.06. bei, ich darf es heute erzählen, Accenture.
Super.
Ja. Seit gestern unterschrieben. Also bei Accenture, großes Event, hatten wir letztes Jahr schon mega erfolgreich, hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben auch regionale Hubs, wo sich AkteurInnen aus dem Bereich Vereinbarkeit regional treffen. Die sind alle auf der Webseite.
Ja. Sehr schön. Dann auf jeden Fall die Website sich genauer angucken. Das Barcamp kann ich persönlich einfach sehr empfehlen. Das ist unglaublich inspirierend und man ist dann sofort in diesem Sog aus Vereinbarkeitsexperten und also das Netzwerk wird sofort riesengroß. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Das ist einfach ein Riesending.
Ja, und das Schöne ist auch, das ist ja nicht nur, wir treffen uns mal und reden mal und theoretisieren, sondern das hat sich auch schon aus diesem Barcamps wirklich viele Kooperationen ergeben. Also ich weiß nicht, ob du Conmadres kennst,
aber ja, natürlich.
Conmadres ist eigentlich aus diesem Barcamp mit entstanden, weil Volker damals da war und gesagt hat, ja, eigentlich brauche ich auch noch parallel zu Conpadres und Conmadres und er hat Carina auf dem Barcamp kennengelernt. Also ist schon besonders und es haben sich auch noch andere Sachen natürlich ergeben. Ja. Das ist schon cool, ja.
Ja, es ist wirklich. Also klare Empfehlung, 20. März in Berlin. So, Nicole, jetzt bin ich natürlich auch noch neugierig, wenn du jetzt irgendwie morgen die Chance bekommst, zum Beispiel ins Bundesfamilienministerium eingeladen zu werden, also wirklich so die wichtigsten Politiker in Deutschland, die echt was verändern können beim Thema Vereinbarkeit, irgendwie vor die Flinte zu bekommen. Was wären so die Themen, die du aus deiner Expertise, aus deiner ursprünglichen Wut, mittlerweile ja einfach sehr viel Erfahrung, was sind die Themen, die du da auf den Tisch legen würdest und sagen würdest, hier müssen wir ran, das sind die wichtigsten Themen?
Also erstmal hoffe ich, dass ich nicht beim Familienministerium eingeladen werde. Oder wenn, dann auch. Weil ich bin der festen Überzeugung, dieses Thema Vereinbarkeit muss aus dieser Schiene Frauen raus, weil auch wenn es Familie heißt, ist das sehr, sehr schnell assoziiert mit Frauen. Und leider, 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 das hat der Schröder echt gut hingekriegt. Er hat damals gesagt, dieses Ministerium für Frauen und Gedöns oder für Familie und Gedöns, ich weiß es nicht. Und das ist so fest in den Köpfen stecken geblieben, das ist unglaublich. Und jetzt wiederhole ich es auch noch. Also, ich sehe das Thema Vereinbarkeit nicht im BMFSFJ.
Ja, es ist wirklich eine extreme Abkürzung.
Ja, genau. Also ich sehe es wirklich, das Thema ist ein Schnittstellenthema zwischen Familienministerium oder wie auch immer und Wirtschaftsministerium. Und ich war Ende 24 nach Berlin eingeladen und da hatten tatsächlich das Wirtschaftsministerium und das Familien- oder Frauen- oder Jugend- oder Soziales Ministerium gemeinsam eingeladen zu einem runden Tisch Vereinbarkeit. Und ich dachte so, yes, tschakka, sie haben es verstanden. Ja, und da ist die Ampel geplatzt. Aber das ist so etwas, wo ich sagen würde, also fangen wir mal dort an. Wir machen so einen runden Tisch. Also das wäre das Erste, was ich mir wünsche, dass die zwei Ministerien da viel, viel enger miteinander zusammenarbeiten. Und dann will ich aber trotzdem deine Frage beantworten.
Ja.
Also ich glaube, da brauchen wir nicht, das ist jetzt kein Rocket Science, also Ausbau natürlich der Qualität und der Quantität der Kitas. Natürlich genau das Gleiche im Bereich Pflege. Weil wir ignorieren das Thema Pflege noch gepflegt. Und, das Thema wird uns auf die Füße fallen.
Ja.
Wir haben so, so, so viele Menschen, die neben ihrem Beruf pflegen. Das sind prozentual mehr als Menschen mit Kindern unter 18. Mhm.
Ja, da muss ich als Führungskraft einfach noch ergänzen, das ist auch so viel unplanbarer. Und die Ausfälle sind dann eben sofort und absolut.
Ja.
Das ist wirklich ein Riesenthema. Also kann ich nur noch dreimal unterstreichen.
Ja, aber wenn wir es ignorieren, wird das Thema noch viel größer.
Genau, ja.
Und wir haben den Fachkräftemangel. Und wir können es uns einfach nicht erlauben, das Potenzial der Eltern und der pflegenden Angehörigen nicht zu heben.
Ja.
Und wir sprechen hier von, wenn wir diese beiden Gruppen zusammennehmen, 60% der erwerbstätigen Menschen in Deutschland.
Ja.
Also nicht der Bevölkerung, sondern derer, die im Unternehmen oder in einem Unternehmen arbeiten.
Ja, wichtig.
Und wenn jemand, also wir wissen, 70% der Mütter arbeiten in Teilzeit. Wir wissen aber auch, dass 48% dieser Mütter mehr arbeiten würden, wenn die Rahmenbedingungen stimmen würden. Und im Bereich Pflege gibt es eine, fand ich, erschreckende Studie, die gezeigt hat, wenn jemand nur eine Stunde jemanden zu Hause pflegt, eine Stunde pro Woche, was nichts ist, wird die Arbeitszeit bis zu 6 Stunden reduziert. Pflegt diese Person jemanden außerhalb, in den eigenen, hatte ich jetzt vorher in den eigenen 4 Wänden? Nein.
Also nee, du hast es gar nicht differenziert, nur eine Stunde.
Eine Stunde in den eigenen 4 Wänden bis zu 9 Stunden. Eine Stunde außerhalb der eigenen 4 Wände, 6 Stunden. Aber sorry, das sind ein Tag plus, die Leute reduzieren.
Ich weiß auch, was die da machen. Also das ist wirklich unglaublich aufwendig. Also total verständlich, dass da eine Arbeitszeitreduktion auch irgendwo stattfinden muss, um diese Zusatzbelastungen abdecken zu können. Sonst sind wir nämlich wieder bei dem Thema Burnout und völlige Überlastung. Aber das sind krasse Zahlen. Gut, dass du die mitgebracht hast.
Genau, und es ist ja auch eine mentale Belastung. Und eine ganz andere mentale Belastung, als wenn ich so einen süßen kleinen Wurm habe, der dann irgendwann mal größer wird. Und man so ungefähr sehen kann, wie die nächsten Jahre ablaufen werden. Ich meine, trotzdem gibt es noch keine Blaupause für die Vereinbarkeit, aber noch viel weniger gibt es eine Blaupause für die Pflege, also für die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Okay, zurück zum Thema. Was würde ich mir wünschen? Ich würde mir natürlich wünschen, dass Sie das Thema Vereinbarkeit ein bisschen mehr in den Fokus nehmen. Ich würde mir wünschen, dass endlich das Elterngeld angepasst wird. Sorry, wir haben jetzt das Jahr 2026, das heißt also seit 19 Jahren mittlerweile nichts angepasst. Ich würde mir auch sehr wünschen, dass das Elterngeld paritätisch aufgeteilt wird. Mhm. Wir haben da sehr viele Untersuchungen und Belege dafür, dass das einen sehr großen Schub für die Gleichstellung gibt.
Ja.
Natürlich muss das Ehegattensplitting abgeschafft werden. Das Rentensystem muss angepasst werden. Steuern, da müssen wir auch noch mal ran. Also da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Ich kann nur sagen, wir packen es gerade an.
Ja.
Ich glaube, wenn wir es schaffen, das Thema ins Bewusstsein zu bringen. Und wenn wir es endlich schaffen, dass alle verstehen, das hat jetzt hier nichts mit Sozialthema zu tun.
Ja, ja.
Das ist jetzt nicht so, oh, Aidita, jetzt gucken wir mal, dass es Papi und Mami besser geht. Nein!
Das ist ein Business Case.
Wir sprechen hier einfach von der Zukunft Deutschlands. Sorry to say.
Ja. Das ist schon wirklich eine Tragweite, die den meisten einfach nicht bewusst ist.
Das ist 25% der Beschäftigten, Kinder unter 18 Jahre. 35% der Beschäftigten, die entweder pflegen oder sorgen. Also pflegende Angehörige sind. Mhm. Dann haben wir noch 40% der Beschäftigten, die sagen, Sorgearbeit habe ich nicht, noch nicht, was auch immer. Weil, sorry, das Thema Pflege kann sofort um die Ecke kommen. So kann man gar nicht gucken, wie man plötzlich pflegende Angehörige ist. Aber von diesen 40%, die übrig bleiben, wollen 83% Familienbewusstsein. Weil, vielleicht das auch nochmal zum Abschluss, wenn wir von Familienbewusstsein sprechen, wenn wir von Vereinbarkeit sprechen, sprechen wir nicht von der Vereinbarkeit von einer Mutti mit ihrem Kind. Mhm. Wir sprechen auch nicht von der Vereinbarkeit von einem Vati mit seinem Kind. Wir sprechen von Lebensphasenorientierung. Wir sprechen davon, dass wir immer irgendetwas zu vereinbaren haben.
Ja.
Das darf auch sehr, sehr gerne das eigene Leben sein.
Und sollte es auch. Da gehört nämlich der große Teil Gesundheit dazu.
So
und ist das ist ein extrem wichtiger Teil unseres Lebens.
So ist es.
Ja.
Und ich habe jetzt gerade eben wieder gelesen, also ich habe ja auch meine Erwerbstätigkeit mit meiner Gesundheit oder damals Krankheit vereinbaren müssen. Das war der Krebs. Mhm. Und ich habe jetzt gerade wieder gelesen, dass die Zahl derer, die aus einer Krebserkrankung zurück in den Job kommen, wächst. Und auch da haben wir noch nicht ein gut genuges Bewusstsein dafür, was das bedeutet, aus einer Krebserkrankung zurück in den Job zu kommen, wirklich arbeiten zu wollen, aber zum Teil es noch nicht so zu können, wie man es will.
Genau. Und auch einfach weiter Themen damit zu haben. Ne? Also ich bin da wirklich keine Expertin, aber alleine die Termine zur Vorsorge, das, was man macht an Ernährungsumstellung und so weiter, um gesund zu bleiben, ich kann mir das nicht im Detail vorstellen. Aber es ist ein Vereinbarkeitsthema. Denn da kommen Themen auf einen zu, die zeitaufwendig sind, die mentale Kapazitäten fordern. Und dem Rechnung zu tragen, ist total wichtig.
Ja.
Ja. Ach, super schön, Nicole. Ich will mir eine letzte Frage noch so ein bisschen rausnehmen, weil ich weiß, dass du natürlich auch die Unternehmen sehr gut kennst über das Thema Vereinbarkeitsindex. Ja. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wir haben jetzt ein bisschen über die Politik gesprochen und die großen Themen, die wir da machen könnten. Wenn du jetzt einen Unternehmensvertreter in die Finger bekommst und der dich beim Kaffee fragt, was sind denn jetzt so die Maßnahmen für Vereinbarkeit, die es wirklich bringen? Ich habe vielleicht nicht viel Budget oder ich habe nicht viele Leute, aber ein, zwei Dinge will ich machen. Was sind so die Sachen, die du demjenigen mitgeben würdest und sagen würdest, dann fang da an, das sind die wichtigsten Themen.
Ich würde anfangen mit dem Mitarbeitendengespräch. Mhm. Regelmäßig ein Gespräch führen und regelmäßig heißt jetzt nicht jede Woche, muss auch nicht jeden Monat sein, aber regelmäßig zumindest einmal im Jahr und dann fragen, gibt es Herausforderungen? Was muss ich tun, damit diese Herausforderungen nicht mehr so einschneidend sind, ja? Oder ich weiß, es ist sehr schwer, man darf da nicht zu sehr ins Privatleben reingehen, aber man kann die Fragen schon so formulieren, dass das verstanden wird. Einfach mal auf den Gang fragen, wie geht's? Mhm. Und von dir weiß ich,
ja,
das ist ein sehr gutes Beispiel, sonst hätte ich dich ja nicht mit in mein Buch reingenommen.
Das stimmt, hier nochmal Werbung für das Buch, ne? Also das Buch Wettbewerbsvorteil Familienbewusstsein, wo drin steht, wie man eine vereinbarkeitsfreundliche Unternehmenskultur schaffen kann. Das ist vielleicht die Zusammenfassung. Ja,
genau. Und da hast du mir in unserem Interview erzählt, dass du auch schon mal sagst, ich muss jetzt meine Kinder aus der Kita abholen oder dass du auch schon mal gestresst dann in den Job kommst oder ins Büro kommst und sagst so, oh mein Gott, heute Morgen wieder, die Kinder wollten sich selber anziehen.
Ja, ich habe gestern Geschäftsführer versetzt, weil mein Kind einen Unfall in der Kita hatte und bin dann eben da ganz offen mit umgegangen.
Genau.
Also, was hätte ich auch sonst machen sollen, aber das haben dann eben wieder alle gesehen. Mein ganzes Team hat mich danach gefragt und danach habe ich wieder gehört, welche Unfälle die Kinder schon hatten, dass sie auch zu diesem schrecklichen BG-Arzt mussten und so weiter. Also, das ist genau das, was du sagst. Ins Gespräch gehen, ein Gesprächsangebot machen und diese Hürden abbauen, dass es total okay ist, über sein Privatleben zu sprechen und dass es vor allen Dingen auch nicht nur okay, sondern absolut normal ist, ein Privatleben zu haben und das vereinbaren zu wollen. Das ist das Normalste der Welt und wir tun häufig noch so im Job, als müssten wir ständig verfügbar sein, heimlich telefonieren, wenn mal was Dringendes ist mit einem Arzt, mit einem Kind oder so. Und das einfach viel offener zu machen, ist aus meiner Sicht ein Schlüssel.
Ja. Absolut. Das ist es. Und also das ist ein Schlüssel und das ist eine Möglichkeit, wenn man kein Budget hat. Aber das ist auch die Grundvoraussetzung dafür, dass überhaupt die Beschäftigten, die Mitarbeitenden, die im Unternehmen bestehenden familienbewussten Maßnahmen annehmen. Mhm. Weil auch da, also ich kann ja immer mit Studien um mich schmeißen wie Weltmeisterin, aber auch da gibt es eine Studie dazu, wenn die Vorgesetzten nicht Familienbewusstsein leben, wenn die es nicht vorleben, wenn die es nicht kommunizieren, werden diese Maßnahmen nicht angenommen. Ja. Das heißt nicht, dass die Maßnahmen nötig sind oder nicht nötig sind. Doch, wir brauchen diese Maßnahmen. Aber noch viel mehr brauchen wir die Kultur.
Genau.
Und da setzt mein Index an.
Sehr
Der
gut.
misst die Kultur. Der misst, wird es tatsächlich angenommen, und wenn es nicht angenommen wird, sehen wir auch, warum es nicht angenommen wird.
Genau deswegen packen wir auch nochmal deine Website und dein persönliches LinkedIn-Profil in die Shownotes, damit sich alle melden können, die jetzt denken, Kultur messen? Wenn irgendwas messbar ist, dann ist es ja bewertbar. Vielleicht kriege ich da endlich das Argument draus konstruiert, das ich brauche, um hier einen Shift im Unternehmen hinzubekommen.
Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich es messen kann, dann weiß ich, wo das Problem ist. Und dann kann ich auch was daran ändern.
Genau.
Dann ist es nicht so, oh, sag mir, das könnte eventuell. Nee, das ist dann tatsächlich, da steht es dann schwarz auf weiß. Und ja, schwarz auf weiß. Können auch andere Farben einstellen, aber.
Ja. Nee, unglaublich wichtig. Und trotzdem merke ich immer noch, dass da so eine extreme Zurückhaltung ist, gerade so Mitarbeiter zu befragen und das zu quantifizieren, weil da so eine große Sorge ist, dass dann da so eine Meckerstimmung hochkommt oder dass man den Erwartungen nicht gerecht wird. Aber die Erfahrung, die ich auch immer wieder mache, ist, wenn wir also Umfragen mal im Kleinen machen, die Leute sind dankbar dafür, dass sie mal gehört werden. Wir können viel bessere Maßnahmen daraus ableiten, weil wir Dinge quantifizieren können. Also es ist von vorne bis hinten nur ein Vorteil. Deswegen, wer sich in dieses Gewässer traut oder eben auch einfach mal zumindest einen großen Zeh reinhalten möchte, meldet sich bei Nicole.
Ja, und wir kriegen das hin, dass die Mitarbeitenden nicht meckern.
Ja.
Freuen, dass sie befragt werden.
Genau, das ist
es,
auch
ist ja, super. Es ist ja ein Thema, es hilft ja uns allen.
Mhm. Ja.
Und es ist ja auch eine Art Wertschätzung.
Absolut.
Ich will wissen, wie du dich fühlst.
Mhm. Und ich bin bereit, danach was zu verändern. Ganz wichtig. Och, Nicole, das war super. Du hast mir ganz viele Fragen beantwortet. Wir haben einen ganz wilden Ritt gemacht. Im Grunde durch dein Leben, deine Verbindung zur Vereinbarkeit, die Themen, die du vereinbarst, wie daraus aus Wut plus Überzeugung plus Wissen der Bundesverband entstanden ist. Wir haben darüber gesprochen, was der Bundesverband macht, wie man Mitglied werden kann, dass es wichtig ist, Mitglied zu werden und damit zu arbeiten, welche Themen du adressieren würdest, wenn du morgen die perfekte Einladung an den Roundtable von Bundeswirtschaftsministerium und Bundesfamilienministerium bekommst. Und ich konnte mir die Frage natürlich nicht verkneifen nach den Maßnahmen, die Unternehmensvertreter umsetzen sollten, und freue mich einfach, ne? Deswegen bin ich auch so gerne in deinem Buch, dass du das Thema Unternehmenskultur als den entscheidenden Faktor da so unterstreichst.
Ja.
Echt spitze, Nicole. Jetzt kommt der Lieblingsteil in meinem Podcast, zumindest der Lieblingsteil für mich, nämlich der Phrasenverdrescher. Hast du Lust auf ein kleines Spiel?
Spiele. Also Brettspiele mache ich nicht, aber so Spiele mache ich mit.
Das ist mehr so ein Wortspiel. Da müsstest du als Autorin voll drin aufgehen. Ja, der Phrasenverdrescher ist entstanden, weil ich selbst immer wieder merke, dass ich manchmal so Bemerkungen irgendwie um die Ohren geschmissen bekomme, wo ich mir hinterdenke, da hätte es aber mal besser reagieren sollen. Das wäre eine Chance gewesen, irgendwie bei jemandem einen Gedanken zu pflanzen oder was zu verändern. Und ich reagiere für meinen Geschmack viel zu häufig bedröppelt oder ja tatsächlich manchmal kämpferisch oder irgendwie angefressen, was halt nicht konstruktiv ist und nicht zu einer Verhaltensänderung führt. Deswegen gibt's den Phrasenverdrescher, weil wir uns dann überlegen können, was denn da vielleicht eine gute Antwort wäre, die tatsächlich zu einer Verhaltensänderung führt oder zumindest mal einer anderen Gedankenrichtung. Deswegen, vielleicht hast du ja so eine Triggerphrase für uns auf Lager, irgendwas, was du jetzt schon öfter gehört hast und was dich einfach nervt, wo du mal diskutieren möchtest, was denn da eine gute Antwort wäre, wenn jemand mit so einer klassischen Phrase um die Ecke düst.
Oh, da habe ich leider sehr, sehr viele.
Ja, dann pack mal zuerst deine Lieblingsphrase aus.
Das können wir uns nicht leisten.
Nee, das können wir uns nicht leisten, ja. Mhm.
Da haben wir gerade eben ganz viele Beispiele gebracht, die überhaupt gar nichts kosten. Fragen kostet nichts. Mhm.
Und was sagst du dann? Vielleicht bleiben wir dem. Bei dem Vereinbarkeit, boah, pff, teuer, können wir uns nicht leisten. Was ist da eine gute Antwort
drauf? Einfach, es gibt Maßnahmen, die kosten nichts, und ja, präsentiere dann die Maßnahmen, die nichts kosten.
Und argumentierst dann auch über die Produktivitätssteigerung, die diese Maßnahmen ja trotzdem mit sich bringen. Das ist ja auch wirklich gut beforscht, wie wirkungsvoll solche Maßnahmen sind.
Absolut. Also ich zeige natürlich, wie viele, also all das, was ich eben auch schon gesagt habe. Ich muss aber ganz, ganz ehrlich sagen, wenn ich jemandem gegenüberstehe und ich merke diese absolute Aversion gegen das Thema, oder ich missioniere nicht mehr.
Ja.
Die Sache ist es wert, ja, aber wenn jemand nicht will, dann will diese Person nicht. Und dann kann ich ganz kurz und sachlich sagen, so und so sieht's aus. Und wenn ich dann aber noch immer diese Aversion spüre, dann sage ich, ja, ist gut. Früher oder später werdet ihr dann den Karren an die Wand fahren, und spätestens dann könnt ihr ja super gerne wieder auf mich zukommen. Das ist gar kein Problem. Also wir dürfen da gar nicht in diesen kämpferischen Modus rein oder in diesen Verteidigungsmodus rein. Es gibt die Studien, es ist belegt, es ist wissenschaftlich belegt. Ich meine, es gibt natürlich auch immer den Satz, glaub nur der Studie, die du selber gefälscht hast. Ja, aber wenn es so viele Studien sind, die alle zum gleichen Ergebnis kommen, also so viele FälscherInnen gibt es dann auch wieder nicht. Also von daher, nee, also da würde ich auch echt Abstand von nehmen, vom Missionieren, das bringt nichts. Also
ja. Habe ich auch immer wieder festgestellt, finde es trotzdem manchmal schwer, mich zurückzuhalten. Das ist echt so ein Thema. Ich versuche dann manchmal so eine inhaltliche Antwort, genau wie du. Also, dass ich dann irgendwie sage, ja, Budget habe ich auch keins. Ich mache das und das und das und das.
Genau.
Und das wirkt total. Ja. Oder ich habe hier so und so viel mehr Bewerber. Ich habe einen niedrigeren Krankenstand. Ich habe eine durchschnittliche, also, aber dann ist man wieder im Argumentieren und Missionieren. Da hast du schon recht.
Ja, ne? Und ich habe auch tatsächlich die Erfahrung gemacht, wenn ich mit diesen Zahlen komme, die wirklich aus der Wissenschaft stammen. Also das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Und dann kommt immer, bei meiner Frau ist es anders.
Ja, das ja, ja. Ja, wobei, auch das, da lasse ich mich ja gar nicht mehr drauf. Das sind eher so die Phrasen, die von den Unternehmen kommen. Also dieses, ich kann es mir nicht leisten. Oder wir sind doch schon längst familienbewusst.
Ja.
Okay, dann lass uns das mal checken.
Genau. Was ist denn Familienbewusstsein? Ja.
Und
vielleicht, genau.
Gibt es ja die Studie, die ganz klar besagt, dass Unternehmen sich in aller Regel als sehr viel familienbewusster einschätzen, als das die Mitarbeitenden tun. Also auch da, ja, man kann da immer nur wieder darauf hinweisen, dass man das vielleicht nochmal bisschen näher drauf eingeht.
Ja, aber ein Gesprächsangebot machen. Und da hast du schon recht, ohne zu missionieren. Ich überlege gerade, was dann die passende Antwort sein könnte. Bei dem ersten Thema, das können wir uns nicht leisten, müsste es dann ja eigentlich sowas sein wie, wenn Interesse besteht. Es gibt ganz viele Varianten, die kostenlos sind. Ich erzähle gerne was drüber. Also nur die Tür aufmachen, nicht angreifen, aber nicht sofort in diesen Rechtfertigungsmodus gehen. Das muss ich mir echt hinter die Löffel schreiben.
Also es ist auch, weißt du, man kann natürlich auch antworten mit dem, könnt ihr es euch leisten, es euch nicht zu leisten. Weil es gibt natürlich Zahlen. Ich meine, was kostet es, jemanden
neu einzustellen? Ja, ist unglaublich.
Also das ist bis zu 200% des Jahresgehalts.
Ja.
Das ist sehr, sehr, sehr viel Geld. Aber im Durchschnitt 43.000, ja? Pro Person. Ich meine, dann habe ich ganz schnell eine echt coole Maßnahme für eingeführt. Für das Geld. Der hohe Krankenstand kostet uns pro Mitarbeitenden pro Jahr, ich glaube, 9.000 noch was Euro.
Und der steigt immer weiter. Unter anderem ja auch zum Beispiel wegen des Themas Pflege. Weil die einzige Chance, wenn jemand spontan pflegebedürftig wird, ist, sich selbst krank zu melden. Das ist einfach krass.
Ja. Ja, na gut, du hast ein Anrecht auf kurzfristige Freistellung.
Aber nur so ein paar Tage, ne?
Ja, genau.
Das ist recht ja vorne und hinten nicht.
Und selber dich krank melden darfst du nicht, das ist ein Kündigungsgrund. Also das ist ein ganz, ganz, ganz heikles Thema. Nee, aber also ich kann das schon auch natürlich rechnen, was es bringt. Man kann ja auch rechnen, was es bringt, wenn Mitarbeitende produktiver werden, wenn sie motivierter werden. Das kann man alles errechnen. Aber ja, es muss so ein Grundverständnis dafür da sein, dass das durchaus einen Sinn macht, sich an den Lebensphasen der einzelnen Mitarbeitenden zu orientieren und da Unterstützung zu geben. Und wie viel Unterstützung gibt man schon, wenn man sagt, wie geht's dir? Wie geht's Ihnen?
Ja, das stimmt. Absolut. Und bei dem Thema, wir sind doch schon längst familienfreundlich, ist es im Grunde ähnlich. Also auch da das Gesprächsangebot zu machen, das ist eine spannende Aussage. Das denken tatsächlich sehr viele. Ich könnte jetzt ein bisschen was darüber erzählen. Haben Sie Lust? Ich weiß nicht.
Ja. Ja, also auch da nie reingehen und sagen, glaube ich nicht, sondern immer reingehen, glaube ich. Glaube ich natürlich und offen ins Gespräch und dann Was bietet ihr denn? Wie wird es denn angenommen? Kriegt ihr ein Feedback, dass es tatsächlich so ist? Und nehmt ihr auch wirklich alle mit? Weil das ist ein ganz, ganz großes Problem. Also das merke ich immer wieder, wenn ich dann in meiner unendlichen Arroganz mit Leuten spreche. Und die sagen, wir sind uns, irgendwie läuft das bei uns nicht so mit dem Familienbewusstsein. Da sage ich, ja, brauchst du gar nicht weiter zu erzählen. Ich sag dir mal, woran es liegt. Und dann werde ich meistens äußerst irritiert angeschaut, so nach dem Motto, was will die Alte? Aber tatsächlich ist das große Problem bei sehr, sehr vielen. Die haben was für die Eltern. Oftmals noch eher für die Mütter natürlich, aber dann, wenn sie schon ein bisschen progressiver sind, dann haben sie es auch für die Väter. Wenn sie so richtig progressiv sind, dann haben sie es auch für die Pflegenden. Aber für alle anderen haben sie nichts. Oder sie haben es, aber sie kommunizieren es nicht. Ja. Und wenn ich eine familienbewusste Unternehmenskultur haben möchte, dann muss diese Kultur von allen getragen werden. Das heißt also, ich muss es auch so kommunizieren und ich muss es aber auch ehrlich so anbieten, dass alle Beschäftigten davon profitieren.
Genau. Eben auch der mit dem politischen Nebenamt oder derjenige, der sich nebenberuflich weiterbildet. Ja. All diese Themen sind dann damit auch abgedeckt. Oder sollten es sein?
Ist es. Die brauchen alle das Gefühl und nicht nur das Gefühl, sondern sie müssen auch tatsächlich abgeholt werden. Weil nur dann lebt diese Kultur. Nur dann sind die auch bereit, die extra Meile zu gehen, weil jemand anderes eine Flexibilität braucht. Aber natürlich müssen dann die anderen, wenn sie aus dieser anstrengenden Phase raus sind, auch wieder anderen die Flexibilität geben. Genau. Also es muss ein Geben und ein Nehmen von allen sein. Aber dafür muss ich alle abholen.
Und es ist, das kann ich aus der Praxis einfach noch so sagen, zwar schon eine Aufgabe, aber sie ist nicht völlig unlösbar und kleine Schritte bringen einen dahin. Also das geht wirklich, weil genau diese Flexibilität zum Beispiel, die habe ich im Team absolut und ich kann an ein paar Punkten sagen, woran das liegt, aber das kommt eben halt nicht von nichts. Ne? Also da ist schon ein gewisser Invest nötig, also vor allen Dingen in Führungskompetenz und Führungseinsatz und eben in das Thema Kultur.
Mindset auch.
Ja, absolut. Ach Nicole, jetzt haben wir zwei wunderschöne Phrasen verdroschen und ich merke mir und ich versuche mich da immer wieder an der Nase zu packen, nicht missionieren, nicht angefressen sein, Gesprächsangebot machen. Also das ist jetzt für mich das, was ich hier so richtig mitnehme, eher so dieses spannender Blickwinkel. Ich könnte dazu was erzählen. Haben Sie Interesse? Also das vielleicht eher so rum mal zu machen und nicht, nicht immer gleich mit der Tür ins Haus. Das ist sicherlich nicht so gut.
Jetzt bist du auch einen Tacken jünger als ich. Ich habe das natürlich auch viele, viele, viele Jahre meinte ich, ich müsste missionieren. Und vielleicht musste ich das auch. Aber es bringt halt so wenig.
Das ist wirklich so,
Und es nimmt so unglaublich viel Energie von einem selber.
Das ist es.
Und es ist so frustrierend. Ja. Und dann ist es einfach besser zu sagen, also das sind die Fakten, auf Studien basierend. Das sind auch Fakten, die ich jetzt in den letzten 20 Jahren so immer wieder gehört habe. Und ja, ist gut, aber hört es euch mal an. Und ja, wenn ihr es euch nicht anhören wollt, dann ist das auch gut. Dann ist die Person vielleicht noch nicht so weit. Dann ist das Unternehmen vielleicht noch nicht so weit. Und vielleicht denken die auch von mir, naja, die spinnt. Aber das ist okay.
Sie hatten das Angebot, ne? Und nicht das verändern wollen, was sich nicht verändern lässt. Das ist schon wichtig. Ja. Nicole, am Schluss stelle ich immer die Frage danach, was dich gerade inspiriert, was du den Lesern empfehlen kannst. Welche Bücher, Podcasts, Filme, was auch immer. Vielleicht hast du da eine Idee für uns. Du darfst sehr gerne auch deine eigenen Bücher nochmal kurz vorstellen. Besonders das, in dem ich auch drin vorkomme, natürlich.
Ja, danke. Ja, also für alle, die einen familienbewussten Arbeitgebenden suchen, da würde ich natürlich immer mein Buch Beruf und Familie passt empfehlen. Da habe ich ganz klar drin erklärt, woran man einen familienbewussten Arbeitgebenden erkennen kann. Das Buch ist von 2018 und ist erschreckend aktuell. Mhm. Das ist also für diejenigen, die Arbeitnehmende sind. Und dann habe ich aber das Pendant dazu im vergangenen Jahr im Springer Verlag rausgebracht, oder der Springer Verlag hat es rausgebracht, Wettbewerbsvorteil Familienbewusstsein. Da gehe ich mit ganz vielen Best-Practice-Beispielen in das Thema Unternehmenskultur und wie man ein Unternehmen familienbewusst aufbauen kann, weil das ist, es ist möglich. Mhm. Ansonsten, was ich hatte gerade... Es ist ein Policy Paper von Prognos, das ökonomische Potenzial der Familienpolitik, Vereinbarkeit als Wachstumschance. Da ist jetzt Familienpolitik, das hört sich wieder an nach BMS.
Bundesfamilienministerium?
Nee, das ist eigentlich Wirtschaftspolitik. Also da wird sehr, sehr genau drin aufgezeigt, wie wichtig es ist, die Unternehmen familienbewusst aufzustellen, um als Wirtschaftsstandort Deutschland weiterhin zu existieren, beziehungsweise um irgendwie aus dieser Krise rauszukommen. Super, super tolles Papier. Ich werde dazu in den nächsten Wochen, Monaten ganz viel posten, weil das muss noch mehr in die Öffentlichkeit und ich möchte da meinen Beitrag zu bringen. Also das kann ich sehr empfehlen, das mal zu lesen. Und sonst liebe ich alle Filme rund um Frauenbewegung.
Ja.
Suffragetten, diesen Film We Want Sex, den finde ich auch grandios. Da geht es um Equal Pay bei Ford. Ganz, ganz toller Film. Also all diese Filme, dafür bin ich halt, ich bin halt eine Frau durch und durch, Feministin. Und deshalb liebe ich natürlich diese Filme.
Ja, kann ich sehr nachvollziehen.
Und Buchtipps ohne Ende auf der Seite des Bundesverbands Vereinbarkeit.
Da haben wir eine auch noch ein wichtiger
Liste. Und da findet jeder das passende und jede das passende Buch.
Super. Ja, Nicole, jetzt haben wir den ganzen Ritt gemacht, inklusive Phrasenverdrescher und Empfehlungen, und ich hatte richtig Spaß mit dir. Ich habe was mitgenommen, ich habe nochmal nachgedacht über Dinge, die ich so sage oder die ich mache, hatte eine gute Chance, mich zu reflektieren, habe was mitgenommen, was man so im Kontakt mit Politikern vielleicht so als die ersten 5 Dinge mal fordern sollte oder könnte, wenn man die Gelegenheit hat, und hatte eine schöne Zeit. Dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken.
Ich danke dir. Ich liebe es ja zu reden, ganz besonders über dieses Thema. Ich glaube, man merkt es.
Ja, aber ist gut so.
Danke für die Einladung.
Ja, super. Dann euch vielen Hörern viel Spaß mit der nächsten Folge in 2 Wochen. Ich habe eine kleine Serie gestartet, ihr merkt es jetzt ja schon, zu dem ganzen Thema Vereinbarkeitsorganisationen, die gemeinnützig sind. Es kommen noch ein paar weitere, um das vielleicht mal hier anzuteasern. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr für die Empfehlungen auch die Affiliate-Links nutzt und diesen Podcast weiterempfehlt. Dann alles Liebe, bis in 2 Wochen. Tschüss!